Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensprünge, dem Podcast von Lübeck hoch 3. Hinter Lübeck hoch 3 stehen die drei Lübecker Hochschulen, Musikhochschule Lübeck, Technische Hochschule und Universität zu Lübeck. Hier im Podcast sprechen wir einmal im Monat mit wechselnden ExpertInnen der drei Hochschulen über Themen, die uns beschäftigen. Heute stellen wir hier eine Frage, die uns nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Alltag immer häufiger begegnet. Kennen wir nur noch Schwarz und Weiß? Ob in gesellschaftlichen Debatten, politischen Diskussionen oder bei persönlichen Entscheidungen, oft scheint es nur noch Extreme zu geben. Warum tun wir uns schwer mit Grautönen? Warum sagen wir, das siehst du falsch, statt zu fragen, warum denkst du so? Und ist es wirklich einfacher, die Welt in zwei Lager zu teilen oder einfach nur bequemer? Ich möchte heute mit unseren Gästen über Polarisierung, Denkmuster und die Psychologie hinter dem Schwarz-Weiß-Denken sprechen. Und meine Gäste, die werden sich jetzt einmal selbst vorstellen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier heute Gast sein zu dürfen. Mein Name ist Daniela Bartels, ich bin Musikpädagogin seit 3,5 Jahren an der Musikhochschule Lübeck. Und vielleicht für das Thema heute wichtig zu erwähnen ist, dass ich Musikpädagogik als Gesellschaftsgestaltung verstehe und auch meinen Beruf so verstehe, also dass wir als MusikpädagogInnen eben Gesellschaft aktiv gestalten können. Und ich bin auch Inklusionsbeauftragte und das ist auch heute wichtig zu erwähnen für die heutige Thematik.
Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Ja, mein Name ist Stefan Borgwardt, bin Psychiater und leite die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hier an der Uni zu Lübeck und freue mich sehr, über das Thema Schwarz-Weiß-Denken mit euch und Ihnen diskutieren zu dürfen.
Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Auch hallo von mir. Ich bin Amanda Küting. Ich bin diversitätsbeauftragte Person an der Technischen Hochschule Lübeck. Daniela, du hast so deine Position schon erklärt zu dem Thema. Ich glaube, das ergibt sich bei mir aus der Positionsbeschreibung und gehen wir noch darauf ein. Danke für die Einladung.
Ja, hallo Amanda, schön, dass du da bist. Ich würde gerne zum Einstieg gleich schon mal die Gretchenfrage stellen. Wann habt ihr euch zuletzt selbst dabei ertappt, in Schwarz und Weiß zu denken? Habt ihr da eine konkrete Situation, an die ihr euch erinnert? Du nickst schon, Daniela.
Auf jeden Fall. Also ich fand die Frage erstmal super, dass wir uns dazu bekennen müssen, dass wir das auch alle tun. Und ich war vor 2 Wochen auf einer Konferenz in Liverpool, der Association for Popular Music Education. Da waren also viele englisch sprechende Menschen. Und ich habe mich dabei ertappt, die auch so in Schubladen zu stecken. Also das ist jetzt eine Person aus England, das ist eine Person aus den USA und darum verhält sie sich jetzt so, dass ich das für mich gleich erklärt habe. Und ja, ich habe mich eben dabei ertappt, dass ich gewisse Handlungsweisen oder Denkweisen direkt verbinde mit bestimmten Nationalitäten und das für mich auch Schwarz-Weiß-Denken. Oder es gehört für mich dazu, zu diesem Thema, um das es heute geht.
Ja, Menschen in Kategorien einordnen, ja. Auf jeden Fall, aber das kenne ich auch, ehrlich gesagt. Wie ist das bei dir, Amanda? Passiert dir das auch noch oder?
Also mit Sicherheit passiert mir das auch. Ich habe bei der Frage als erstes an eigentlich Geschmacksfragen gedacht, die ja per se eigentlich auch ein bisschen Quatsch bei dem Schwarz-Weiß-Denken sind, aber so gehört Ananas auf eine Pizza oder ich habe auch erstaunlich starke Meinungen zu bestimmten Frisuren und ich habe da manchmal einfach Spaß auch daran, mich zu echauffieren, aber das ist natürlich alles mit dem Augenzwinkern und am Ende des Tages weiß ich, dass das alles relativ egal ist. Aber genau, mit Sicherheit gehe ich auch über die Straße und auch wenn ich selber nicht binär bin, stecke ich irgendwie die Menschen in meistens eine von 2 Kategorien. Mhm. Und wenn ich dann nochmal drüber nachdenke, kann ich da bewusster darauf antworten. Aber das sind auf jeden Fall Reflexe, die wir, glaube ich, alle gelernt haben. Mhm.
Genau, die Frage ist gut. Ich muss da auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Im beruflichen Kontext würde ich sagen, permanent sozusagen schwarz-weiß denken, weil wir als Ärztinnen und Ärzte natürlich immer diagnostizieren, klassifizieren, Diagnosen letztlich geben. Das heißt nicht nur die Kategorisierung krank-gesund, also wir sind zuständig, in Anführungsstrichen, sind unsere Patientinnen und Patienten, sondern auch Diagnosen geben. Und das ist letztlich quasi eine Klassifikation und Kategorisierung, die man vornimmt. Und wenn man so will, ist das Schwarz-Weiß-Denken. Aber wahrscheinlich ist nicht genau das gemeint. Aber ansonsten so der Klassiker ist natürlich, wenn man in einer emotional etwas aufgeladeneren Situation ist, dann verkürzt man. Und was weiß ich, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und der Autofahrer einem die Vorfahrt klaut oder umgedreht, man als Autofahrer unterwegs ist und der Fahrradfahrer einem den Weg abschneidet. Das sind so die Situationen, wo man dann denkt, na gut. Und dann verkürzt man quasi, was derjenige oder sowas, ob der das nicht anders machen könnte, um das mal freundlich auszudrücken.
Ja, Menschen hinter dem Steuer im Auto ist nochmal eine ganz eigene Kategorie, glaube ich. Da vollziehen sich ja gewaltige Transformationen.
Aber ich glaube, das ist natürlich schon, das ist Schwarz-Weiß-Denken in Extenso, würde ich sagen, wenn man das,
ja,
wenn man
das stimmt.
Macht. Weil da innerhalb kürzester Zeit trifft man Klassifikationen und sagt, du Idiot oder wie auch immer. Und das
du kannst nicht einparken, weil du eine Frau bist.
Ja, meistens nichts Nettes, auf jeden Fall.
Ja, oder dann eben auch die Unterscheidung Fahrradfahrer und Autofahrer, obwohl ja viele von uns quasi beides sind und sich eigentlich auch in den anderen hineinversetzen könnten. Aber kommen wir ja wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen.
Ja, mich würde mal interessieren, wie lässt sich denn Schwarz-Weiß-Denken überhaupt psychologisch definieren? Ist es eher ein Symptom oder ein Denkstil oder ist es vielleicht auch eine Schutzfunktion?
Erstmal ist es ein Denkstil, würde ich sagen. Ist eine Verzerrung der Wirklichkeit. Man versucht quasi die Komplexität der Wirklichkeit zu reduzieren auf Schwarz und Weiß sozusagen. Ja oder nein, links, rechts, wie auch immer. Insofern ist es erstmal ein ganz normaler Prozess, den wir alle eben in allen oder in bestimmten Situationen auch mehr oder weniger automatisch, würde ich sagen, machen. Und wenn das dann, sagen wir mal, mehr oder andere Auswüchse annimmt und vielleicht auch in mehreren Bereichen im Leben immer und immer wieder vorkommt, dann kann das auch ein Symptom sozusagen einer Erkrankung sein. Und dann gibt es vielleicht bestimmte Erkrankungen, Depressionen, die viel so mit kognitiven Verzerrungen einhergehen, wo man dann eben zum Beispiel alles schwarz sieht und nicht nur nicht weiß, sondern eben auch nicht grau, sondern alles schwarz in dem Fall. Es gibt auch andere Diagnosen sozusagen, wo das in Richtung geht, dass man ganz stark vereinfacht. Und das kann insofern auch nicht nur eine Verzerrung sein oder ein Symptom, sondern auch ein Schutzmechanismus, um sozusagen eine Resilienz noch zu entfalten.
Also es kann durchaus auch positive Wirkung haben. Schwarz-Weiß-Denken vielleicht den Menschen auch schützen vor bestimmten Dingen?
Na, ohne jetzt, dass ich das irgendwie evolutionär gut erklären könnte, aber ich glaube, dass es daher kommt. Mhm. Wir sind darauf geprimed, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das heißt letztlich, Komplexität zu reduzieren, weil wenn man immer alles in der ganzen Differenziertheit, Bandbreite darstellen würde und auch sprechen würde, dann wäre man nicht mehr lebensfähig sozusagen in einer Extremform. Also erstmal würde ich sagen, ist das ein Mechanismus, der uns inne liegt. Aber er hat natürlich gewisse Nachteile, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen sozusagen.
Da könnte ich jetzt, wenn ich darf, direkt einen Link zur Musikpädagogik herstellen. Weil auch da, wenn wir mit Gruppen arbeiten, also 25 Menschen, müssen wir ja auch immer schnell entscheiden. Und wir können da auch nicht ewig überlegen, wie verhalte ich mich jetzt der Person gegenüber oder der? Und da sind wir auch dazu gezwungen, weil wir sonst gar nicht ins Handeln kommen würden. Das habe ich einfach schon oft gemerkt. Und damit muss man auch ein Stück weit dann leben. Also wir wollen immer den Menschen und den Individuen gerecht werden. Aber wenn wir zusammen zum Beispiel an einem Musikstück oder Arrangement arbeiten, gibt's halt ganz viele Dinge, die wir da bedenken müssen. Und da können wir gar nicht, das sage ich auch den Studierenden ganz offen, zum Beispiel 25 Menschen zugleich gerecht werden. Das ist eigentlich ein Ideal, was man in der Praxis nur sehr schwer erreichen kann. Und ich sage das den Studierenden, um sie zu entspannen, damit sie den Erwartungsdruck von sich wegnehmen, damit sie überhaupt ins Handeln kommen können. Also es fällt mir jetzt dazu ein. Und da müssen wir auch oft diagnostizieren, wie sie das auch machen in ihrem Beruf.
Genau, es hat so eine negative Konnotation, ne? Schwarz-Weiß-Denken. Aber im Grunde genommen ist es erstmal ein gesunder Mechanismus, prinzipiell.
Es kann vielleicht einen Zugang auch erleichtern im ersten Schritt. Aber du hast jetzt schon ein bisschen über deine Arbeit gesprochen. Vielleicht magst du noch mal erklären, wie bist du eigentlich zur Musikpädagogik gekommen und was sind deine Aufgaben als Inklusionsbeauftragte?
Ja, da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, was ich alles erzählen könnte. Und bei mir war das eigentlich ganz schön klassisch. Also ich habe eine sehr engagierte Musiklehrerin in der Schule gehabt, die mich auch gefördert hat und mir auch zunehmend, als ich in der Oberstufe war, Leitungsaufgaben übertragen hat. Zum Beispiel war ich im Schulchor sehr engagiert und dann durfte ich auch am Klavier begleiten. Also war exponierter, hatte mehr Verantwortung und habe auch Stimmproben geleitet und so. Und ja, so habe ich einfach gemerkt durch diese Lehrerin, das macht richtig viel Spaß. Und so wurde das zu meinem Weg. Und dann habe ich auch über Inklusion nachgedacht. Also ich bin im Harz zur Schule gegangen, wirklich in der Provinz, kann man sagen, also eine Kleinstadt. Und diese Lehrerin, der war das, glaube ich, auch bewusst. Und die ist mit unserem oberen Stufenkurs dann einmal nach Leipzig gefahren am Wochenende und ein Jahr später nochmal nach Hamburg, um mit uns Opern anzusehen. Und das Ganze irgendwie spannender zu machen, also aus dem Harz raus als Gruppe in eine Großstadt hinein und in eine neue kulturelle Welt hinein, die wir im Harz gar nicht erlebt hätten. Und die hat mich inspiriert, diesen Beruf zu ergreifen. Und Inklusionsbeauftragte, du wolltest jetzt wissen, was da meine Aufgaben sind, oder? Mhm. Ich bin ja Musikpädagogin und im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung Inklusionsbeauftragte. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit für diesen sehr wichtigen Job, für den es eigentlich ein separates Amt bräuchte. Das Gute ist aber in meiner jetzigen Position, ich habe auch viel Freiheit. Also ich habe mir selber die Aufgaben gegeben, die wichtig sind für die Musikhochschule Lübeck. Aber ich habe es natürlich nicht alleine gemacht, sondern im Team mit anderen Menschen, die auch musikpädagogisch interessiert sind und auch sagen, es ist wichtig, dass die Musikhochschule inklusiv ist. Und da haben wir, als ich neu nach Lübeck kam, zunächst einmal festgestellt, dass Musikhochschulen exklusive Orte sind. Mhm. Also sehr wenigen Menschen zugänglich und die Menschen, die bei uns studieren, die mussten ziemlich harte Eignungsprüfungen schon mal bestehen, um überhaupt an diesem Ort studieren zu dürfen. Und dann haben wir den Spieß so ein bisschen umgedreht und haben gesagt, okay, wenn diese Menschen, die jungen Menschen, die bei uns studieren, eine inklusive Gesellschaft gestalten sollen, müssen wir ihnen ermöglichen, als Lehrende diese Fähigkeiten zu erwerben. Das heißt, sie müssen rausgehen und sie müssen inklusive Erfahrungen machen an Orten, an denen das möglich ist. Und so haben wir das dann halt in die Studiengangsentwicklung eingebaut. Und da denke ich auch, das ist unsere Verantwortung als Musikhochschule, sie rauszuschicken, damit sie diese Fähigkeiten erwerben können, weil sie die nicht erwerben können in einem Seminar, wo man nur unter seinesgleichen ist. Also sage ich jetzt einfach mal so, mhm. Oldschool, mhm. seines, ihres oder gleichen.
In einer geschützten Blase einfach.
Ja, genau. Ja.
Amanda, wie ist das bei dir? Du bist diversitätsbeauftragte Person, ich glaube auch hauptamtlich. Also
ja.
Was sind deine Aufgaben an der TH?
Also genau, ich würde auf jeden Fall auf die Frage antworten, aber ich habe schon Gedanken zu euch beiden. Also ich weiß nicht, kann ich die erst stellen? Genau, an dich, Daniela. Du hast gesagt, so, das war so eine Implikation, dass die Musikhochschule den Anspruch hat, dass ihre AbsolventInnen eine inklusive Gesellschaft mitgestalten.
Ja, so sehen wir das. Also nicht alle in der Musikhochschule Lübeck, aber
ja, okay,
viele.
Kann ich mir vorstellen. Mhm. Wie, also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, in Musik und Musikhochschulen, was ich sehr mit klassischer Musik verbinde, irgendwie,
ja.
Dass da ein Anspruch besteht, einer inklusiven Gesellschaft mitzugestalten.
Der ist auf jeden Fall da. Und also wir beziehen uns da auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Und die wurde einfach 2009 in Deutschland auch also ratifiziert, sagt man da, glaube ich, ne, und ist in Kraft getreten. Und die schreibt uns ja letztlich vor, dass wenn wir Institutionen gestalten, die allen Gesellschaftsmitgliedern offen stehen sollten, dass wir dann inklusiv handeln sollten. Also das
genau,
ist ja eigentlich
also
eine politische Vorgabe von ganz oben, könnte man sagen.
Also ich verstehe oder dass ihr sozusagen als Hochschule selber inklusiv sein wollt für die Studierenden, für die Karrierewege, die sich an der Hochschule ergeben, das war einleuchtend für mich, aber sozusagen dann, finde ich, über die Behindertenrechtskonvention hinausgehen, oder? Ist ja dann der Anspruch, dass die Menschen, die dann bei euch das Studium absolviert haben, dann später auch an einer inklusiven Gesellschaft mitgestalten.
Ich weiß nicht, ob das darüber hinausgeht, vielleicht, da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Auf jeden Fall brauchen ja alle Mitglieder einer Gesellschaft bestimmte Fähigkeiten, um das Ideal der inklusiven Gesellschaft überhaupt umsetzen zu können. Und darüber haben wir halt nachgedacht, welche sind das? Und da gibt's ja auch viele Texte zu. Und mit dem Team haben wir eben das formuliert und dann, damit das auch auf der Musikhochschul-Website lesbar ist. Und du hast gesagt, du verbindest Musikhochschulen mit Orten, an denen eher klassische Musik praktiziert wird. Und das ist ja auch in der Tendenz immer noch so der Fall. Auch wenn andere musikalische Praxen immer mehr Einzug gefunden haben, also je nach Studienort unterschiedlich. Aber das ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und dass es bei Inklusion ja um gesellschaftliche Teilhabe geht und dass Musik eben nicht gleich Musik ist, sondern es gibt unzählige musikalische Praxen, die in einer Musikhochschule gelebt werden könnten. Und das ist ja erstmal wichtig festzustellen.
Ja. Also ich wollte dich auch gar nicht ins Schwitzen bringen.
Nee, mir war wird generell warm in diesem Raum.
Es ist auch wirklich sehr warm. Ja.
Nein, genau, es war nur nicht meine erste Assoziation, deshalb fand ich das gerade spannend, nochmal nachzufragen. Und noch ein Gedanke zu dem Thema, welche positiven Effekte auch Schwarz-Weiß-Denken haben kann, habe ich noch gedacht. Also es erzeugt dann ja auch ein Wir-Gefühl, wenn ich mich mit einer Gruppe identifiziere und die ganz klar abgrenzen kann von anderen Gruppen. Ja. Was dann aber auch, glaube ich, teilweise auf so Verzerrungen basiert, weil man dann eben die eigene Gruppe und die andere Gruppe, in Anführungszeichen, sehr unterschiedlich bewertet oder irgendwie vielleicht man selber in der eigenen Gruppe total die Heterogenität sieht und die andere Gruppe sehr stark reduziert auf so ja, Stereotype am Ende. Aber so ein Wir-Gefühl ist natürlich an sich auch erstmal, auch wenn es um gesellschaftliche Teilhabe geht, natürlich auch total wichtig. Okay, aber jetzt hast du mich was ganz anderes gefragt.
Ja, ich habe mich gefragt, was sind deine Aufgaben als Diversitätsbeauftragte? Ja,
ich verstehe darunter so ganz klar Antidiskriminierungsarbeit und wie du auch in der Inklusionsbeauftragung bin ich da sehr frei, wie ich das ausgestalte. Genau, und ich biete so Beratungen an, also ganz auf individueller Ebene, bin aber auch eben oder versuche die Strukturen halt umzugestalten oder so zu gestalten, dass eine Chancengerechtigkeit da ist. Also es herrscht ein Recht auf Bildung und das gilt für alle. Und dementsprechend müssen wir die Zugänge chancengerecht gestalten, dann aber auch, wenn Leute schon an der Hochschule sind, dass sie auch gut das Studium meistern können. Nicht nur Studierende, dann auch die weitere wissenschaftliche Karriere oder auch in der Verwaltung natürlich. Also wir haben jetzt eine Antidiskriminierungsrichtlinie verabschiedet dieses Jahr. Da geht es dann darum, noch im Weiteren eine Beschwerdestelle aufzubauen. Genau, das wär so ein Beispiel für halt wirklich Strukturen. Und dann geht es, glaube ich, viel um Sensibilisierung und Empowerment. Also ich biete zum Beispiel auch einen Austausch für Studierende mit Beeinträchtigungen an, wo es einfach darum geht, mal mit Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein und da auch vielleicht einfach mal ernst genommen zu werden, weil das so im Studienalltag vielleicht nicht immer der Fall ist. Und auch zu sensibilisieren, was ist Diskriminierung, welche Formen gibt es davon und im besten Fall, wie können wir das abbauen? Das hat dann natürlich dann nicht mehr eine strukturelle, sondern auch eine sehr kulturelle Ebene, die, glaube ich, auch sehr lang dauert. Nicht so schnell verändert ist, genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer einfache Gespräche sind, die du führen kannst, führen musst. Wie gelingt es dir, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht eher skeptisch sind, was so Themen wie Diversität und Genderfragen angeht?
Du hast es eigentlich schon so in der Anmoderation, hast du ein sehr gutes Beispiel gebracht, nämlich nachzufragen, warum siehst du das so? Um ja auch, also die Skepsis oder Vorbehalte oder so, also ich glaube, die wenigsten Menschen wollen wirklich ausschließend sein oder diskriminierend sein oder habe so ein bisschen das Gefühl, Diversität und andere Schlagworte in dem Zusammenhang lösen aus irgendeinem Grund so negative Gefühle auf, ich werde eingeschränkt in dem, was ich sagen kann und so. Und darum geht's ja eigentlich nicht. Und dass aber sozusagen die allermeisten ja eigentlich gar nicht verschlossen sind Menschen gegenüber so. Aber also ich habe das Gefühl, ich verzettel mich so ein bisschen, aber sozusagen verstehen zu wollen, ja, sie verstehen zu wollen. So. Und ich glaube, halt wirklich empathisch zu sein, also vielleicht einem sehr persönlichen Beispiel. Ich habe es ja eingangs gesagt, dass ich mich nicht so wohl fühle mit Pronomen. Mhm. Und als ich das in der Familie angesprochen habe, war es dann ja teilweise eben schwer für die Menschen, das umzusetzen, weil sie aber auch dann sagen, ich habe niemanden in meinem Umfeld, der so spricht oder wo das so gängig ist. Ich habe sozusagen kein Übungsfeld. Und dann hat man irgendwie vielleicht auch im Alltag nicht so die Zeit, das zu üben oder sich damit auseinanderzusetzen. Und da kann ich ja auch Nachsicht sozusagen mit aufbauen und sehen, das liegt jetzt nicht dran, dass ich dir egal bin, sondern dein Alltag gibt es irgendwie nicht her und ich sehe, dass du dich bemühst und so kommen wir dann auch zusammen. Also ich versuche das immer mit Verständnis und hoffentlich guten Argumenten. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass so Befürchtungen im Raum stehen, was ich ja eben schon meinte, mit, dass dann Leuten was weggenommen wird und ich hoffe dann immer ganz gut den Wind aus den Segeln nehmen zu können oder zu sagen zu können, dass es nicht darum geht, Leuten was wegzunehmen, sondern anderen Menschen mehr Raum zu geben und dass es aber gar nicht bedeuten muss, dass jemand jetzt in der Form zurückstecken muss, wie es befürchtet ist.
Mm. Ja, also Verständnis kann helfen. Empathie haben wir jetzt auch schon gehört. Stefan, was gibt's da noch? Was kann uns vielleicht ein bisschen davor bewahren, allzu oft in Schwarz und Weiß zu denken? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks?
Naja, erstmal ist wahrscheinlich das Bewusstsein quasi darüber, ne? Also
Selbstreflexion.
Dass es das gibt erstmal und das eigentlich dazugehört. Und dann ist natürlich die Frage, will man daran was ändern sozusagen? Dann gibt es ja Menschen, die sagen würden, gut, ich bin so oder die Welt ist so. Und ich will daran gar nichts ändern. Also dann brauchte man die Tipps und Tricks nicht. Wir haben als Psychiaterinnen und Psychiater oft Tipps und Tricks sozusagen in der Hinterhand. Aber das nützt ja in dem Sinne gar nichts, wenn die Patientinnen und Patienten in unserem Fall das gar nicht wollen sozusagen. Also, und ich glaube, das ist dann, wenn wir die Debatte sozusagen ein bisschen mehr gesellschaftlich politisch führen würden, dann gibt es ja auch Leute, die dem eher offen sind oder offen gegenüberstehen der Idee und andere, die das vielleicht nicht sind. Und dann ist noch die Frage, ob die glauben, dass sie offen sind, die offen sind und so weiter. das ist dann nochmal die nächste Frage. Aber gibt es so ein paar Strategien, oder? Also Perspektivwechsel, das ist wie so das Erste, dass die einfache Frage sozusagen, was würde ich denn machen, wenn ich in deiner oder ihrer Lage wäre, sozusagen. Das mal durchdenken. Das ist so eine Strategie, die man anwenden könnte, wenn man wollte. Aber ich glaube, die meisten könnten das eigentlich, weniger schwarz-weiß denken. Aber ich glaube, die ist eher so eine Frage des Wollens sozusagen. Hattest du ja auch schon angedeutet, dass manche wie Befürchtung haben, dass ihnen was weggenommen wird oder dass es wie so mit bestimmten Begriffen, dass da wie so eine Aversion ausgelöst wird. Und das beobachte ich jetzt quasi in einem politischen Kontext, oder? Wo dann sozusagen das wie Begriffe konnotiert werden mit bestimmten Dingen. Und das natürlich erstmal jetzt nicht hilfreich, wenn man sich sachlich auseinandersetzen will. Und dann eine andere Strategie ist natürlich immer bewusst auf die Grautöne zu gucken. Also ganz bewusst sich zu sagen, könnte es denn nicht auch anders sein? Oder könnte es auch ein bisschen differenzierter gehen? Also das haben wir, wenn wir mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, dann haben wir natürlich wie so in einer Extremform zum Beispiel mit Patienten zu tun, die ein Wahnerleben haben, die also ihre komplett eigene Realität, könnte man sagen, haben. Und da versuchen wir natürlich in der Diskussion sozusagen oder im Gespräch sowas aufzulösen. Und da ist es dann per Definition gar nicht mehr möglich. Also ein Wahn, der zeichnet sich eben dadurch aus, dass man unverrückbar überzeugt ist, egal welche Argumente es gibt auf der Sachebene. Man wird immer quasi bei der Position bleiben. Das ist jetzt natürlich eine aus dem klinischen Kontext Extremformen. Aber wenn man das so in das Alltagsleben überführt, dann geht es eben dahin, dass man quasi auch immer sich überlegen kann, kann es denn auch anders sein, als ich das jetzt so sehe?
Also ein heiß diskutiertes Thema ist jetzt schon so ein bisschen angeklungen, die Gendersprache, die neigt ja dazu, bei den Menschen zum Teil sehr intensive Abwehrreaktionen hervorzurufen. Und da habe ich mich gefragt, Amanda, wie ist das an der TH? Also Hochschulen sollen ja eigentlich Orte des offenen Dialogs miteinander sein. Aber in Zeiten von Political Correctness könnte ich mir vorstellen, dass manche Lehrende oder vielleicht auch Studierende vor bestimmten Themen Angst haben. Und machst du die Erfahrung auch? Gibt es Dinge, über die manche lieber nicht sprechen wollen? Und stellst du da Blockaden fest oder?
Also, ich bin seit 1,5 Jahren an der Hochschule. Ich glaube, ich habe noch nicht mit allen Kontakt aufgenommen, um das in Gänze beurteilen zu können. Ich glaube, ja, Aversion oder doch, ich kann mich an eine Situation erinnern, aber im Normalfall sind das dann Menschen, die ich sozusagen nicht wahrnehme. Aber beispielsweise bin ich ja dann auch in der ersten Woche mal auf so Messen, also in Anführungszeichen Messen, mit einem Stand und da gibt's dann halt schon Menschen, die irgendwie sich das angucken, was ich so mache und was für Worte da so hinter mir an der Plakatwand stehen und dann sehr deutlich weggehen oder so. Genau, und also das ist so das eine und ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber das ist gar nicht so aus Angst, was Falsches zu sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch nicht den Zugang zur Hochschule gewonnen habe, um Rassismus zu besprechen. Mhm. Und damit meine ich gar nicht nur mich, sondern die Studierenden haben das auch probiert. Also der Aster hatte letztes Jahr im Wintersemester eine Aktionswoche gegen Rassismus, die viele Veranstaltungen hatte oder angeboten hatte und die dann nicht so gut besucht waren. Wir hatten mit der Musikhochschule und der Uni zusammen im letzten Wintersemester eine Vortragsreihe zu Rassismus im Studium Generale. Die war sehr gut besucht, wobei ich das Gefühl hatte, da waren jetzt nicht so viele Menschen von der TH. Das kann natürlich auch immer was mit Kapazitäten zu tun haben. Genau, aber ich, genau, da bin ich noch nicht so richtig dahinter gekommen. Ich glaube, Leute wollen nicht rassistisch sein und deshalb sehen sie es vielleicht nicht so oder haben nicht so, vielleicht nicht so die Sensibilität dafür, was alles Rassismus sein kann. Und gleichzeitig die Frage, die mich auch sehr doll beschäftigt, ist so, ich kriege schon immer wieder mit, dass Situationen passieren an der Hochschule, aber das kriege ich dann über Dritte mit oder also es kommen extrem wenig, in Anführungszeichen, offizielle Meldungen oder Leute. Also es wird mehr mit den Beratungen, aber also ich habe das Gefühl, manchmal Leute trauen sich nicht, haben wenig Vertrauen oder sind es sowieso, das ist jetzt noch eine weitere Interpretation von mir, sind es vielleicht so gewohnt, bestimmte Situationen ihr ganzes Leben lang sowieso immer zu erfahren und dann jetzt vielleicht nicht unbedingt, wollen vielleicht nicht unbedingt ein Fass aufmachen oder so, sondern denken, in 2 Jahren bin ich eh hier weg, ist jetzt so. Aber das ist meine, muss ich mal schauen, wie ich damit umgehe.
Ja, also ich kann bestätigen, in meinem Leben außerhalb dieses Podcasts bin ich Gleichstellungsbeauftragte an der Musikhochschule. Und dass Studierende überhaupt erstmal den Mut finden, sich Beratung oder Unterstützung zu holen und auch für sich selbst bestimmte Vorgänge irgendwie zu klassifizieren und zu sagen, nee, das war jetzt nicht in Ordnung, was da passiert ist. Da steckt ein diskriminierender Anteil dahinter. Ich glaube, das ist wichtig, dass da immer weiter sensibilisiert wird auch, damit Betroffene auch für sich ein Vokabular haben, um das überhaupt einordnen zu können.
Wir sehen, oder ich habe einige Patienten dann in dem Fall im Kopf, die im Übrigen sich an Gleichstellungsbeauftragte, Inklusionsbeauftragte und so weiter gewandt haben, nicht notwendigerweise hier, aber gar nicht das als hilfreich sozusagen erlebt haben, sondern die den gesamten Prozess, also nicht, dass die Personen irgendwie Fehler in Anführungsstrichen gemacht hätten, aber der Prozess für die nicht hilfreich war und dann schlussendlich sozusagen ja auch dann bei uns in Behandlung sind. Daraus könnte man jetzt natürlich verschiedene Schlüsse ziehen. Entweder, dass sozusagen der Prozess irgendwie optimierbar sein müsste, oder dass natürlich das auch individuelle Komponenten gibt von Personen bezüglich sozusagen Stigmatisierung, Diskriminierungserfahrungen und so weiter. Mhm. Aber ich wollte es nur mal bringen, dass das Thema auch das wieder sehr komplex ist, sozusagen. Dass es nicht Beschwerden gibt, dass aber Menschen sagen, das war nicht gut, sozusagen. Das weiß ich nicht, ob euch das so geht, ob ihr da Rückmeldungen bekommt. Mhm.
Also ich habe auf jeden Fall schon so Aussagen gehört, dass in einer Kohorte, in einem Semester darüber gesprochen wird, dass vielleicht also Verhalten XY nicht okay war, dass es auch mehrere Leute beobachtet haben. Und dann spricht man mit Kommilitoninnen, die vielleicht älter sind oder mit der Fachschaft oder so. Und dann wird eher von älteren Studierenden gesagt, ja, das Problem kennen wir alle, aber irgendwie irgendwer hat sich schon mal beschwert und da ist nichts draus geworden und deshalb wird sich jetzt nicht mehr beschwert. Und dass dann ein Prozess auch frustrierend sein kann oder man vielleicht auch nicht immer mitbekommt, was im Hintergrund dann für Maßnahmen gezogen werden, das kann ich total nachvollziehen. Und also ich habe ja eben schon angesprochen, dass wir die Antidiskriminierungsrichtlinie eingeführt haben und da jetzt eine Beschwerdestelle aufgebaut werden soll mit einem Beschwerdeverfahren. Und das hat, also es kann auch abschreckend wirken. Das kann vielleicht auch dazu führen, dass Leute da unzufrieden rausgehen und das sind irgendwie Risiken dabei, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass die Strukturen bestehen. Und ich finde es trotzdem auch wichtig, dass man Dinge meldet. Also natürlich wünscht man sich immer auch der individuellen Person in dem Moment helfen zu können, aber es hilft auch schon als Hochschule vielleicht bestimmte Meldungen zu sammeln und dann insgesamt einen Eindruck von dem Klima irgendwie zu gewinnen und dann langfristig daran zu arbeiten, was dann aber wiederum natürlich die Individuen vielleicht nicht mehr mitbekommen. Das ist, das verstehe ich auch. Das ist
ja, weil es längere Prozesse sind,
genau,
das umzugestalten.
Ja.
Ich habe mich gefragt, wann ist denn so ein Prozess nicht hilfreich? Also was sagen die Patientinnen da? Das fand ich noch recht abstrakt und habe mich gefragt, was genau ist da nicht hilfreich?
Naja, die haben sich quasi an Stellen gewandt und haben den Eindruck, dass das nicht zu Veränderungen geführt hat, sozusagen, dass es nichts gebracht hat in dem
Sinne,
dass
also
nichts
genau
gemacht
das.
Wurde, dass es unterschätzt wurde. Und dann, genau, versuchen wir natürlich darauf hinzuwirken, in dem Sinne, naja, das hat ja auch ein Eigenleben und es braucht Zeit und so weiter. Aber es wird trotzdem manchmal von Einzelnen, ich rede jetzt natürlich von Einzelnen, kann auch nicht sagen, ob das repräsentativ ist, wie auch immer, aber die erleben das quasi, dass eher zu wenig gemacht wird. Und das spielt mit rein, dass quasi dann auch gehört wird von früheren, die vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass es nichts gebracht hat. Und wir sagen dann, naja, aber gerade das wäre wichtig, dass man dann nachlegt und nochmal sagt, okay, das Verhalten von der Person und so weiter hat sich nicht geändert. Also nochmal beschweren. Mhm. Aber ja, ist, glaube ich, etwas, woran man noch arbeiten könnte, wobei ich überhaupt nicht weiß, ob das ein Einzelfall ist, einer von 1000 oder ob das 100 von 1000 sind. Das weiß ich nicht.
Das kostet ja auch Kraft, dann nochmal nachzulegen für die Betroffenen,
genau.
Denke ich.
Ja.
Und das zeigt aber andererseits auch, dass es dann Personen gibt, die bei dir landen, sage ich jetzt mal, dass der Leidensdruck sehr, sehr hoch ist, wenn es solche Vorfälle gibt.
Ja.
Da spielen bestimmt immer noch verschiedene Komponenten mit rein und das ist auch immer individuell, aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Hochschulen zum Beispiel so Stellen wie diversitätsbeauftragte Personen oder auch inklusionsbeauftragte Personen, Gleichstellungsbeauftragte, gut, das müssen sie von Gesetz wegen, aber überhaupt haben und einrichten, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das wirklich auch zu einem hohen Leidensdruck bei Betroffenen führen kann. Und ja, es ist absolut wichtig, dass dann auch was unternommen wird. dass man irgendwie sich darum bemüht, Prozesse in Gang zu setzen, auch wenn Hochschulen sehr träge Organismen oft sind, veränderungsresistent.
Genau, aber dann würde das sozusagen, dass es die Stelle gibt per se, das würde eben nicht reichen, sondern muss dann eine Intervention sein, weil sonst erleben natürlich die Betroffenen das quasi als eine weitere Bestätigung der eigenen Hilflosigkeit. Mhm. Also es muss dann wirklich was passieren, aber da bin ich jetzt nicht der Experte sozusagen. Mhm. Da gibt es ja dann auch bestimmte, sagen wir, Anforderungen, wie so ein Prozess abläuft und so weiter. Aber ja, ist jedenfalls für die Betroffenen dann in dem Sinne sehr, sehr schwierig und belastend.
Ich musste, wo wir uns jetzt so darüber unterhalten haben, gerade noch denken, dass wie unterschiedlich auch die Begrifflichkeiten sind. Ne? Also Diversität, Gleichstellung, Inklusion. Ja. Da klingt Inklusion irgendwie noch am einladendsten, finde ich. So, das In klingt schon mal gut. Wie ist das denn, Daniela, wir arbeiten ja beide an der Musikhochschule und ich habe ähnlich wie du die Erfahrung gemacht, dass es schon ja auch historisch bedingt eine sehr starke Trennung gibt zwischen der ernsten Musik, also dem, was wir so als klassischer Musik kennen, und Unterhaltungsmusik. Dass da eben Musik gar nicht so sehr als ein inklusives Medium verstanden wird, sondern eher auch als was, womit man sich abgrenzen kann. Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, ich habe auch noch mal recherchiert jetzt von der Podcast-Folge noch mal zu dieser typisch deutschen Trennung zwischen E- und U-Musik. Und die hängt damit zusammen, dass die GEMA das einfach mal angefangen hat, was mit den Ausschüttungen dann zu tun hatte, weil irgendwie klar ist, dass gewisse Musiken eben es schwieriger haben auf dem Markt und weniger konsumiert werden. Und die sollen aber genauso honoriert werden für ihre Tätigkeiten. Also das ist irgendwie die Geschichte. Und habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, dass die GEMA eigentlich das ändern wollte. Das ist aber jetzt gescheitert im ersten Versuch. Und da habe ich irgendwie jetzt gelesen, ein GEMA-Vorstandsmitglied hat gesagt, er wünscht sich eigentlich eine Trennung in kommerzielle und nicht kommerzielle Musik. Dann kann man nämlich sagen, dass die nicht kommerzielle Musik eben aus diesen Gründen, weil sie nicht kommerziell ist, also nicht so einfach zugänglich und nicht von so vielen sofort konsumiert wird, dass die besonders schützenswert ist und dann mehr unterstützt werden sollte mit Fördergeldern. Das fand ich alles sehr sinnvoll. Und diese Trennung, die scheint mir doch sehr deutsch zu sein. Also ich war jetzt, wie ich gerade schon sagte, auch in England vor jetzt die letzten zwei Wochen. Ich bin erst kürzlich vor ein paar Tagen zurückgekommen und da hatte ich das Gefühl, da haben die diese Probleme gar nicht. Also ein Beispiel, ich war auf der Beatles Walking Tour in Liverpool und ich bin großer Beatles-Fan auch, sehr oldschool. Und dann standen wir da vor einer Statue von Eleanor Rigby, ist ja ein bekannter Song der Beatles, und da hat dann der Guide gesagt, ja, Eleanor Rigby, da hört man auch, dass Paul McCartney sich für klassische Musik interessiert hat, also gerne auch auf klassische Konzerte gegangen ist. Und dieser Song ist mit einem Streichquartett begleitet und die Melodie ist auch besonders, weil er irgendwie da die dorische Skala für sich entdeckt hat und damit einfach was gemacht hat. Also John Lennon und Paul McCartney waren sehr spielerisch, ja, mit Musik und sehr unverkrampft. Also das verbinde ich vor allem mit den Beatles. Darum konnten sie auch in kürzester Zeit sich immer wieder neu erfinden. Sie haben einfach immer wieder neue Dinge ausprobiert. Und da dachte ich, oh, das ist so schön, eigentlich könnten wir auch so in Deutschland zusammenleben, einfach unverkrampft und sagen, jede Musik hat ihre Daseinsberechtigung, sonst hätte sie sich nicht durchgesetzt. Also manchmal sagt man, jede Musik hat ihre Funktion im Leben von Menschen oder ihren Wert. Und es ist gut, dass es ernste Musiken gibt. Und da gibt es Menschen, die das wertschätzen, für die das in ihrem Leben total wichtig ist. Und in einer diversen, inklusiven Gesellschaft sollte man dieser Musik überhaupt keinen Wert absprechen und genauso wenig aber der Unterhaltungsmusik. Also wenn jemand wie Helene Fischer so unglaublich erfolgreich ist, hat das auch seinen Grund und das gibt den Menschen auch etwas. Auch da denke ich, also das versuche ich auch dann rüberzubringen, so auch in Diskussionen mit Studierenden, Und Amanda, du hattest vorher schon das Wort Wir-Gefühl benutzt. Das mag ich auch sehr gerne. Also ich sag dir auch, ich verstehe meine Rolle als Musikpädagogin genau darin, dass wir überlegen, wie können wir mit Hilfe von Musikgesellschaft mitgestalten. Und wenn ich jetzt in Projekten bin, mit Gruppen, ist immer auch mein erstes musikpädagogisches Ziel, ein Wir-Gefühl herzustellen. Also durch Spiele, durch Interaktionsspiele, also auch locker und unverkrampft. Also Menschen erstmal in Interaktion bringen und auch durchaus nonverbal und zu merken, wir reagieren aufeinander, wir haben Spaß zusammen. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und dadurch entsteht auch direkt eine Beziehung zwischen Menschen und auch die emotionale Verbindung, die total wichtig ist. Und ein Satz vielleicht noch, du willst gerade was sagen. Ich bin da sehr inspiriert worden von Martha Nussbaum, einer US-amerikanischen Philosophin, die eben sagt, wenn wir gerechtere Gesellschaften wollen, dann müssen wir positive Emotionen bewusst kultivieren. Nur so können wir das Ziel erreichen. Und das versuche ich dann eben auch umzusetzen. Und das beinhaltet eben auch, darüber zu reflektieren, welche Emotionen sind hier gerade im Raum und wie kann ich eine entspannte, gute emotionale Atmosphäre herstellen und die Menschen in die Kooperation bringen mit Hilfe der Musik. Und das geht mit jeglicher Musik. Also wir können auch zusammen ernste, in Anführungszeichen, Musik anhören und darüber ins Gespräch kommen. Ja, es geht so viel mit so vielen verschiedenen Musiken.
Also ich glaube, Musik ist ja auch ein super Beispiel zu der Frage, du hast ja eben nach dem Brückenbauen gestellt. Und gerade um so ein Wir-Gefühl herzustellen, ist Musik ja mega gut. Also gemeinsam musizieren, gemeinsam aber auch Musik hören auf Konzerten oder so. Auch generell irgendwie Sportvereine oder generell, also irgendwas so in diesem Hobby-Spektrum, glaube ich, ist immer gut, um auch Leuten zu begegnen, die vielleicht nicht, weil wir waren eben vorhin bei politischen Ansichten, die vielleicht nicht dieselben politischen Meinungen teilen. Und dann haben wir aber schon mal eine Ebene, auf der wir irgendwie eine Gemeinsamkeit haben. Wir kennen eine Person vielleicht nochmal einen Hintergrund anders und können dann vielleicht eher auch einen Perspektivwechsel machen. Und wenn dann mal irgendwie Diskussionen aufkommen, kann man sich trotzdem wieder auf diese Gemeinsamkeit zurückbesinnen. Und ich hatte eben noch die Frage im Kopf, oder so Gedanken einfach, du hast jetzt von ernster und Unterhaltungsmusik gesprochen. Also ich finde generell ja Musikgenres, also inwiefern haben die sich verändert? War das früher irgendwie mehr schwarz und weiß und jetzt verschwimmen die Genregrenzen vielleicht? Oder wie entwickelt sich das so?
Gute Frage.
Dazu kann vielleicht ich was sagen, weil ja, wir jetzt einige Male in unserem Podcast einen Kollegen von der Musikhochschule, Fabian Bade, der Pophistoriker ist, zu Gast hatten und der gesagt hat, also diese Einteilung von Musik in Genres, die hört eigentlich, ich meine, es war so 2000er oder 2010er, genau, müsste ich nochmal die Folge nachhören, wir haben Jahrzehnte-Folgen. Hören Sie da gern mal rein. Da hört das auf. Also da gibt's so einen Punkt, wo man sagen kann, das ist keine sinnvolle Unterteilung mehr. Wobei ich ja finde, diese Unterteilung.
Ich würde Fabian da auch widersprechen. Ich mag ihn sehr, aber das kann man natürlich aus theoretischer Perspektive erstmal so konstatieren. Aber in der gesellschaftlichen Praxis würde ich sagen, ist das nicht der Fall oder auch nicht auf dem Musikmarkt. Also ich war gestern in der Gollan-Werft. Da hat die Big Band aus München gespielt, Jazzrausch Big Band heißt die. Und die sagen auch ganz explizit, wir sind alle studierte Jazzmusiker und wir haben entschieden, wir wollen das mit Techno-Beats verbinden oder wir wollen mit Beats arbeiten. Und die benutzen das auch, um sich zu vermarkten. Also und zu sagen, hier, wir gehen über Grenzen hinweg. Also das ist immer noch sehr wirkmächtig, finde ich, diese Unterschiede. Und zu deiner Frage fiel mir noch als erstes so ein, dass ja auch die sogenannte klassische Musik früher anders konsumiert wurde von Menschen. Und das, was wir heute kennen, wir gehen in den Konzertsaal, wir sitzen, wir sind leise, jeder ist für sich und genießt die Musik für sich. Das wird ja oft im klassischen Konzert erwartet als Haltung, als Hörhaltung. Das war ja nicht immer so. Also früher, als Liszt auf die Bühne ging, als Virtuose, da wurde ja auch gefeiert. Und da sind die Menschen ja auch abgegangen wahrscheinlich. Also ich war jetzt nicht dabei, aber das weiß man ja schon durch musikwissenschaftliche Arbeiten, dass es mal anders war. Und das hat sich schon verändert. immer wieder.
Ich würde gerne noch mal auf was zurückkommen, was du, Amanda, schon so angedeutet hast, dass es ja gut ist, wenn man in Hobbys, Sportvereinen immer wieder auf Menschen trifft, die vielleicht nicht die eigenen Ansichten teilen zu 100%. Und da ist ja ein ganz großes Thema Social Media. Also dass es so viele Möglichkeiten gibt durch Social Media, dass jeder, jede eine Nische finden kann, mit Personen, die ziemlich genau dieselben Ansichten haben. Und da würde mich nochmal interessieren, Stefan, wie siehst du das? Wie wirkt sich das auf unser Denkverhalten aus, wenn wir uns quasi dem anderen gar nicht mehr aussetzen, sondern versuchen uns immer nur in den Nischen zu bewegen, wo wir mit Menschen zu tun haben, die sehr, sehr stark auf unserer eigenen Denklinie liegen?
Ja, ich meine, warum sind soziale Medien so konstruiert, wie sie sind? Das hängt natürlich mit den Algorithmen zusammen, die eben genau darauf geprimed sind, sozusagen. Es führt eben genau dazu, dass man quasi nur noch mit Menschen zu tun hat, die genau, sagen wir mal, das Gleiche weiß oder schwarz oder dann in dem Fall grau denken, sozusagen auch praktizieren. Und man sich dann, diejenigen sich dann natürlich auch bestätigt fühlen in ihrer eigenen Wahrnehmung, dass die Welt genau so ist, wie sie ist. Sie haben bestimmte Vorannahmen, wie die Realität ist, und dann kommen die Wahrnehmung dazu, und das sind dann die Gespräche, die Chats, was weiß ich, die Kommentare da drinnen, und die verstärken quasi das eigene Denken sozusagen. Insofern kann man das schon ein bisschen kritisch begleiten. Aber ist natürlich auch sehr komfortabel, und deshalb wird es ja gemacht. Deshalb gibt es ja wahrscheinlich sehr, sehr wenige Menschen, die jetzt sagen würden, nee, sie haben gar nichts mit sozialen Medien zu tun. Und das wird ja keiner gezwungen, die sozusagen bei sich zu tragen und zu konsumieren. Aber es ist eben sehr, sehr angenehm, quasi immer wieder bestätigt zu werden in seiner eigenen Haltung. Ja, und sag mal, das Thema so Toleranz und quasi, dass man andere Meinungen wahrnimmt, das muss man, wie glaube ich, sehr aktiv wollen. Und ich habe mal irgendwann angefangen, ganz bewusst quasi wie so ein Medien, eben nicht soziale Medien, aber andere Medien, einen Korridor zurechtzulegen und dann sozusagen Medien, die man vielleicht politisch eher sozusagen im linken Spektrum bis zum rechten Spektrum sozusagen, die mal wie so ein bisschen quer zu lesen, um einfach auch mal zu lesen, wie wird denn der gleiche Fakt aus einer anderen Perspektive betrachtet, ohne dass ich den jetzt notwendigerweise teile, aber um den Mechanismen ein bisschen zu verstehen. Und ich glaube, soziale Medien ist quasi das komplette Gegenteil dazu.
Ich habe da auch im Vorfeld drüber nachgedacht, dass ich mir manchmal wünsche, in dann ja Zeitungen oder so, also manchmal habe ich das schon gesehen, aber ich würde es mir öfter wünschen, glaube ich, gerade wenn es eher so Meinungen sind, die in langen Artikeln irgendwie dargelegt werden, dass man dann vielleicht nochmal eine Gegenmeinung hat. Also genau, manchmal wird es gemacht, manchmal nicht, und dann sitze ich da irgendwie ein bisschen ratlos davor und denke mir, das ist jetzt unwidersprochen da, steht unwidersprochen da. Das denken bestimmt andere Leute über Artikel, die ich dann ganz toll finde, aber da kann man ja vielleicht so ein Gleichgewicht schaffen. Und zu sozialen Medien habe ich noch gedacht, ich finde, es ist eine Gleichzeitigkeit. Also da passiert ja auch sehr viel Polarisierung und Hasskommentare und das sind dann sehr extreme Meinungen, die irgendwie sehr präsent sind. Ich habe auch letztens noch einen Beitrag gehört, dass eigentlich 90% der NutzerInnen von sozialen Medien eigentlich nur mitlesen, und dadurch sind halt die extremen Meinungen wirken sehr laut und sehr viel. Und gleichzeitig aber dieses sozusagen in der eigenen Blase zu bleiben, hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir Emanzipationsbewegungen von marginalisierten Gruppen gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, also im letzten Jahrzehnt vielleicht so. Das wird mit Sicherheit nicht irgendwie der einzige Faktor gewesen sein, dass ich jetzt hauptamtlich diversitätsbeauftragt sein kann. Aber ich glaube schon, dass soziale Medien auch dazu geführt haben, dass sich Leute vernetzen, die vielleicht in dem Dorf, wo sie aufgewachsen sind, sehr alleine gewesen sind mit ihrer Identifikation, also sei es als schwarzes Kind oder als queeres Kind oder so. und dass dort zum einen halt eben Vernetzung stattfinden kann, zum anderen gibt es aber auch sehr viele tolle Kanäle, die Aufklärungsarbeit leisten, und das finde ich total wichtig. Und genau, ich glaube schon, dass das auch ganz viel zum Diskurs beigetragen hat in den letzten Jahren, und dann ja, kamen vielleicht sehr extreme Meinungen dazu auf.
Genau, ich nehme jetzt mal sozusagen die Gegenposition ein. Genau, nur das, was du als Aufklärungsarbeit bezeichnest, das würden dann sozusagen Menschen, die ganz anderer Meinung sind, also sagen wir mal der gegenteiligen Meinung von dir, die würden dann ja, die haben genauso ihre Kanäle, wo sie Aufklärungsarbeit in Anführungsstrichen sozusagen machen. Aber ja, ich will gar nicht quasi gegen soziale Medien sprechen, weil es auch völlig sinnlos ist, weil die ja immer mehr werden sozusagen. Also und na klar haben die auch ihre Vorteile, aber ich glaube, man muss sehr aktiv jetzt quasi sich dessen bewusst sein, dass das Schattenseiten hat, und man quasi bewusst sich ein Meinungsspektrum zurechtlegen. Früher war es so, dann hat eben, was weiß ich, jemand, der hat die Zeitung gelesen, was weiß ich, wer ganz links war, hat, oder weiter links, hat Taz und Junge Welt gelesen, wer rechts war, weiß ich nicht, die Welt und noch irgendwas. So, und dann haben die sich aber alle abends bei der Tagesschau getroffen. So, und das war dann quasi der Referenzwert, und das andere war so ein bisschen die eigene Meinung. Und ich glaube, das entfällt alles so ein bisschen. Also, oder entfällt nicht komplett, aber was ist jetzt sozusagen der Referenzrahmen? Den gibt es, würde ich sagen, bei den sozialen Medien nicht, weil man eben immer wieder in seine eigenen Interessen hineingeleitet wird.
Also genau, zu dem Wort Aufklärung. Vielleicht ist dann eher die Perspektive. Also dass eine Perspektive mal offener oder lauter oder ja, irgendwie Raum bekommt, die vielleicht früher keinen Raum bekommen hat. Und dann auf der anderen Seite gibt es eben andere Perspektiven, klar. Was ich auch, also du hast eben schon von den Algorithmen gesprochen, das Problem ist ja auch, dass sozusagen extreme Meinungen oder, also es ist ja, Aufmerksamkeit ist halt sozusagen das Geschäftsmodell. Und das, wie generiert man Aufmerksamkeit? Indem man polarisiert, indem man irgendwie provoziert, und es wird sozusagen belohnt, extrem zu sein.
Wir sind jetzt tatsächlich schon fast wieder am Ende unserer Folge angekommen, und ich würde gerne nochmal so eine Art Zukunftsutopie mit euch entwickeln, wenn ihr mögt, nämlich wenn wir nicht in Schwarz-Weiß denken, also wenn ab morgen niemand mehr in Schwarz-Weiß denken würde oder zumindest nur noch zu ganz geringen Teilen, was könnten wir denn dadurch gewinnen? Was würde sich denn verändern in der Welt zum Positiven? Habt ihr da eine Idee für so eine kleine Zukunftsutopie?
Na, ich habe sozusagen Patienten vor Augen, sozusagen, die, was weiß ich, wenn wir die aufnehmen oder so, sind die ja oft in einem, sagen wir mal, akuten Zustand und geht ihnen, kurz gesagt, ganz schlecht. Und dann lernen die, sagen wir mal, über Wochen hinweg oder Tage und Wochen andere Strategien sozusagen auf die Welt zu gucken und auf die vermeintliche Realität. Und der erste Impuls ist ja immer, na gut, ihr könnt mir ja auch nicht helfen, weil es ist ja so, wie es ist. Das ist die Realität, und ihr seid zwar, was weiß ich, Ärzte und Therapeuten, aber ihr könnt es ja auch nicht verändern. Nein, können wir natürlich nicht, aber wir können sozusagen den Blick drauf und Perspektivwechsel, und oftmals geht es den Menschen dann auch sozusagen besser. Also man gewinnt einfach etwas, wenn man sich dessen bewusst wird, dass die Welt grau ist und nicht schwarz oder weiß. Also das alleine ist, glaube ich, schon eine positive Erfahrung, und gibt wenig Menschen, die sagen würden, nö, gefällt mir gar nicht. Also nur, man muss eben erstmal die Bereitschaft mitbringen, weil das andere hat eben auch seine Attraktivität, hatten wir vorhin. Wenn man in so einer Gruppe ist, dann ist es sozusagen einfacher, und ich weiß, das ist gut, und alle anderen herum bestätigen mich, aber es hat eben auch Nebenwirkungen quasi, so das Ganze.
Ich würde direkt anknüpfen, also ich wünsche mir keine graue Welt oder eine Welt mit Grautönen, sondern jetzt wieder klassisch als Inklusionsbeauftragte eine bunte Welt, also mit vielen Farben, bildlich gesprochen. Und ich habe jetzt an Hannah Arendt gedacht, die halt schon in den 50er Jahren geschrieben hat: Ein Faktum unseres menschlichen Zusammenlebens ist die Pluralität. Und sie hat auch schon erklärt, warum das etwas Gutes ist. Und zwar, weil es das Leben weniger langweilig macht. Also es ist einfach spannender, zu erfahren, es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen, etwas zu sehen oder jetzt in der Musik etwas zu gestalten oder zu interpretieren. Und letztlich macht das unser aller Leben reicher, wenn wir das alles zulassen und uns dafür interessieren und uns das anhören. Und da stehe ich auch immer noch sehr hinter. Also dieser Gedanke der Pluralität, dass das etwas Positives ist.
Ich würde dann aber noch trotzdem noch ergänzen wollen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, nee, ich für mich ist quasi das Plurale eher schwierig und
anstrengend.
Die wollen das nicht sozusagen. Ja. Und da würde ich denken, dann muss man so toller oder wir könnten so tolerant sein, selbst auch das zu sagen, dann gibt es eben Menschen, die tatsächlich lieber schwarz oder weiß das Ganze haben. Und das gehört dann auch dazu, sozusagen.
Das müssen wir ohnehin immer akzeptieren. Das war jetzt auch schon Thema heute mehrfach, oder? Wir können nicht anderen unsere Sichtweise aufzwängen. Ja. Wir können ihnen Angebote machen, also auch in der Therapie. Sie können das auch mal so oder so sehen. Und ob die Menschen das dann tun, liegt an ihnen.
Nur man ist eben relativ nah dran, quasi das zu bewerten. Ne? Wir als Behandler sozusagen denken ja, gut, wir wissen ja eigentlich, wie es geht sozusagen. und als Bürger sozusagen haben wir auch eine Auffassung, was eine gute Gesellschaft ist, wie könnte die aussehen, aber muss sich eben auch dessen bewusst sein, dass es quasi eine ganz andere Position gibt und auch dafür gibt's beste Argumente in Anführungsstrichen und das quasi auszuhandeln und im Gespräch zu bleiben, das ist eigentlich der Prozess, der ist, würde ich sagen, spannend.
Ich habe mich gerade gefragt, ob meine Antwort eher davor liegt, also wie kommen wir dahin, aber vielleicht ist es auch ein Outcome. Ich glaube, dass wir mehr auf Gemeinsamkeiten schauen können, also um weniger in Schwarz-Weiß zu denken, aber auch wenn wir das nicht mehr tun und Menschen also vielleicht eher Verbindungen schaffen, als zu gucken, was uns eigentlich trennt.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, finde ich, denn das war sie. Unsere heutige Folge kennen wir nur noch Schwarz und Weiß. Und vielleicht haben Sie beim Zuhören jetzt auch schon gemerkt, die Welt ist selten eindeutig. Und das kann eigentlich auch eine gute Nachricht sein, weil oft in den Grautönen, im Abwägen oder auch im Zuhören, das liegt, was uns als Gesellschaft weiterbringen kann. Lassen Sie uns gern eine positive Bewertung da, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, oder teilen Sie diese Folge mit Menschen, die auch Lust haben, zwischen den Zeilen zu lesen oder zu hören. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und bis dahin bleiben Sie offen, bleiben Sie kritisch und lassen Sie Platz für Zwischentöne und Gedankensprünge.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.